Hoffnungsvolle Zeit, das ist die Predigtreihe, in der wir uns befinden. Eine Zeit im Advent, Hoffnung war das Oberthema in diesen letzten Wochen. Jesus kommt wieder und eigentlich ist doch nicht wirklich viel passiert in der ersten Adventzeit. Wenn man mal so hinschaut, da sind eigentlich nur zwei Kinder geboren worden. Ja? Und alle fangen an zu jubeln und zu lobpreisen und so weiter und so fort. Und eigentlich sind nur zwei Kinder geboren worden. Johannes der Täufer und Jesus. Also wenn man sich mal so hineinversetzt in die damalige Zeit, ich finde es immer interessant, dass die Leute damals, als sie diese Kinder gesehen haben, dass sich ihnen ein Blick geöffnet hat auf einmal. Sie haben auf einmal andere Augen gehabt und ich hoffe, dass uns das heute Morgen auch gelingt, wieder ein Stück weit über das hinwegzuschauen, was wir vor unseren natürlichen Augen sehen können, mit den Augen des Herzens zu sehen. Ich möchte noch am Anfang beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns in Deutschland in Frieden und in Freiheit treffen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du der Auferstandene bist und dass wir glauben dürfen, dass du uns begegnest und dass wir dich sehen können mit den Augen unseres Herzens. Wir danken dir, Gott, dass du uns wirklich liebst und dass wir ja, von dir angesprochen werden. Und ich bete, Jesus, dass du dein Wort lebendig machst, dass es wirklich auf vorbereitete Herzen treffen kann und dass ich einfach Gnade habe, es zu sprechen und viele andere zum Hören. Amen. Heute geht es um Johannes den Täufer, der ja auch eines der zentralen Babys in der ersten Adventsgeschichte ist. Und ich habe mal einfach dieses banale Bild von einem Rettungsring hier gewählt. Ich habe das zum Glück noch nie erleben müssen, dass ich irgendwo im Meer geschwommen bin und auf einmal nicht mehr konnte oder irgendwie auf dem Dampfer unterwegs war, der untergegangen ist. Aber ich stelle mir das so vor, wenn man in so einer Situation ist und so ein Symbol, so ein Ding da sieht, dass man sich dann ganz schön freut. Wenn ich in dieser Gefahr bin und dann mitten auf dem offenen Meer unterwegs bin und diesen Ring vor Augen habe, dann habe ich gute Chancen zu überleben. Es gibt für mich eine Zukunft und das ist das, was Hoffnung ausdrückt. Ich glaube an die Zukunft. Es gibt einen Morgen und heute ist für mich in diesem Meer nicht das Ende. Und darum soll es gehen. Heute bei der Geburt von Johannes dem Täufer. Damit wollen wir uns beschäftigen. Johannes der Täufer erscheint ja immer kurz vor Jesus auf der Bühne. Und als er geboren worden ist, hat sein Vater ein Loblied angestimmt. Der Vater fing an zu singen. Er hat ein Hoffnungslied gesungen. Der Vater durfte oder konnte 9 Monate lang vorher gar nichts tragen. Er hatte eine Begegnung mit Gott gehabt und dann hatte er gezweifelt an dem Zuspruch Gottes. Und Gott hat gesagt, jetzt wirst du erstmal ruhig, also stumm sein, du wirst gar nichts sagen können. Und dann hat er irgendwann seinen Sohn im Arm und dann kann er wieder sprechen. Und dann fängt er dieses Loblied an, der Lobgesang des Zacharias. Und darauf möchte ich heute mit euch schauen, auf den Lobgesang des Zacharias. Bei Johannes dem Täufer, wie gesagt, ist es so, da wo er erscheint, ist Zeit der Hoffnung. Ist Zeit, da wird jemand kommen, da kommt jemand danach. Hoffnung, das deutsche Wort Hoffnung, kommt aus dem mittelniederdeutschen Wort hoppen. Hoppen bedeutet hüpfen, vor Erwartung springen. Ich weiß nicht, wer von euch kleine Kinder hat, der kann sich das vorstellen. Oder damals, als ihr vielleicht keine Kinder wart, könnt ihr euch vielleicht zurück daran erinnern. Es wird immer zappeliger, so ein kleines Kind. Bei uns hängt so ein Ding an der Treppe. Und mein Sohn wird immer zappeliger. Bald ist Heiligabend. Ja? Er fängt an zu hopfen, zu zappeln. Und das meint Hoffnung haben. Da kommt noch mehr. Immer so kleine Geschenke, aber am Ende gibt es ein großes Geschenk. Ja, so ist das. Wir fangen an zu hüpfen, wir werden zappelig. Das ist das, was Hoffnung meint. Und das wünsche ich mir, dass es heute in euer Herz hineingepflanzt wird. Dass ihr anfangt, zappelig zu werden. Weil da kommt einer. Und das hat was mit deinem Leben zu tun. Da kommt einer, der dein Leben verändern will. Und auch die Frage, wenn wir auf Johannes den Täufer schauen, wenn er auf der Bühne erscheint, kurze Zeit später kommt Jesus. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich in meinem Leben auf der Bühne des Lebens erscheine, was folgt mir eigentlich nach? Was ist, wenn du jetzt an Weihnachten in deiner Familie bist? Was folgt dir eigentlich nach? Sagen alle anderen, ach nein, der Hans kommt oder die Uschi kommt und nein, bitte, bitte, das Volk gibt immer nur Stress. Es folgt Stress oder Streit oder Hoffnungslosigkeit. Oder sagen die Kinder vielleicht, oh nein, Papa, Ja, ihr seht, die Tür ist offen. Wir haben Hoffnung, dass offen, dass hier gleich der Raum mit mehr frischer Luft erfüllt wird. Aber es könnte sein, dass Kinder sagen an Weihnachten, oh nein, Papa, der hat in den nächsten Tagen frei. Die haben gar keine Hoffnung. Was folgt dir? Welche Spuren hinterlässt du? Johannes, der Täufer, hat einen Weg geebnet für Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir in diese kommende Woche hineingehen, in die Weihnachtszeit hineingehen und dass wir einen Weg ebnen für Jesus, dass in unsere Familien, in unseren Freundeskreisen, vielleicht noch an unserer Arbeitsstelle, den Rest der Arbeitswoche, dass ein Raum gemacht wird, eine Ebene geschaffen wird für Christus, der kommt, durch unser Leben. Das wünsche ich mir, dass diese Hoffnung unser Leben heute erfüllt und dass wir davon uns anstiften lassen. Was folgt mir nach in den kommenden Tagen? Ist es Christus? Bin ich bereit, für Jesus einen Weg zu ebnen? Ich wünsche mir, dass dieses Hoffnungslied von Zacharias, dass wir das in unserem Herzen anfangen zu singen. Ich wünsche mir, dass wir anfangen zu hüpfen und zu zappeln und uns gar nicht mehr aushalten können, weil wir von dieser Hoffnung erfüllt sind. Dass wir diese Welt nicht aufgeben. Dass wir nicht das Lied singen von dieser Welt, die im Chaos versinkt. Ja, ich sehe, oder wir sehen miteinander, dass diese Welt leidet. Ja, ich sehe die Ungerechtigkeit. Ja, ich sehe, wie Beziehungen kaputt gehen. Ich sehe, wie Kinder leiden, wie Krankheit und Tod immer noch existent sind. Ja, aber nein, es gibt noch mehr zu sagen. Wenn wir uns die ersten zwei Kapitel im Lukas-Evangelium anschauen, die wir uns in den letzten Wochen angeschaut haben, dann gibt es immer diese Loblieder. Und ich wünsche mir, dass wir in die kommende Weihnachtszeit, dass wir uns hineinbegeben in diese Zeit, dass wir uns hineinsingen, dass wir uns hineinloben, dass wir hineinhüpfen in diese Zeit, dass wir uns hineinhoffen in diese Zeit und die Menschen mitnehmen können in diese Hoffnung hinein, von dem, was Gott Wunderbares getan hat, dass wir die Augen des Herzens öffnen für die Wirklichkeit Gottes. Wenn Menschen mit dir in Kontakt kommen, dass sie diese Hoffnung in dir erleben, dass diese Hoffnung dein Leben erfüllt. Lass uns diesen Text einmal anschauen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 67 bis 79. Sein Vater, also der Vater von Johannes dem Täufer, Zacharias, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David hat er uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat. Nun werden wir vor unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, gerettet werden. Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund mit ihnen nicht vergisst. Den Bund, den er mit unserem Stammvater Abraham schloss. Wir wurden vor unseren Feinden gerettet, damit wir Gott an jedem einzelnen Tag unseres Lebens ohne Furcht dienen können, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnest. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Das war der Lobgesang des Zacharias. Ein ziemlich schwieriger Text. Ziemlich viele Worte drin, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht versteht, beim ersten Hören nicht wirklich versteht. Zacharias war ja im Tempel gewesen, er war einer der Priester Israels, hatte dort die Begegnung mit Gott gehabt. Der Engel hat zu ihm gesprochen: Deine Gebete sind erhört worden. Er war nämlich nicht in der Lage gewesen, mit seiner Frau ein Kind zu zeugen. Seine Frau war unfruchtbar gewesen. Wir haben vorletzte Woche in der Predigt darüber nachgedacht. Und jetzt, in diese große Not hinein, schenkt Gott dieses Kind. Er hat zunächst noch Unglauben im Herzen und 9 Monate lang kann er nicht sprechen. Und dann, das erste Mal, als er sein Kind in der Hand hält, fängt er an, dieses Loblied zu singen. Dieses Loblied auf den Gott Israels. Auf die Errettung. Die Errettung und Erlösung ist eines der zentralsten Begriffe in diesem Text. Rettung und Erlösung. Und ich glaube jetzt, wenn wir so in die Weihnachtszeit hineinkommen, dass wir manchmal so denken, so ja, mit so ein bisschen guten Willen und so wird da schon alles gut gehen und wir werden uns schon nicht irgendwie übertun und das Christuskind, das kommt doch immer wieder steht doch immer wieder für Freude und für Harmonie und für zwischenmenschliche Verständigung und irgendwie wird in der Weihnachtszeit alles so, da wird ja so, so eine Suppe der Harmonie drüber gegossen. Und ich glaube, dass Zacharias genau das nicht ausdrücken will an dieser Stelle. Zacharias malt uns nicht hier eine Eier-Popeia-Geschichte vor die Augen, so nach dem Motto, alles ist super easy, alles so harmonisch und schön. Zacharias malt uns ein Bild vor Augen von Gottes Befreiungsaktion. Ein Gott, der mächtig ist, der sagt, das gucke ich mir nicht länger an, ich greife ein. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob das für uns noch wirklich lebendig in unserem Herzen ist. Ich muss gestehen, ich habe mich mit dem Text lange auseinandergesetzt, ich habe viel gekämpft, meine Frau kann euch ein Lied erzählen, wie ich diese Woche über diesen Text rumgehangen habe. Und mir die Frage gestellt, ist das in unserem Leben noch lebendig? Wir sind erlöst, errettet. Halleluja. Ja, alles klar, wir sind erlöst, errettet, wissen wir alle. Sind ja auch ein paar Jahre schon in der Gemeinde gewesen vielleicht. Und wenn du heute das erste Mal da bist, sagst du, ja, was erzählen die von, ja, das habe ich irgendwie auch schon mal gehört vielleicht. Die glauben irgendwie an den Retter. Das ist irgendwie so alte Vokabeln. Und ich habe mir die Frage gestellt, habe mir versucht vorzustellen, wie muss es Zacharias damals gegangen sein? Und wo gibt es Vergleiche? Ich habe das nie erlebt. Ich bin nie gefangen gewesen. Ich bin nie in einer Geiselnahme gewesen, wo mir jemand eine Knarre am Kopf gehalten hat und sagt, Hände hoch. Habe ich nie erlebt. Aber ich habe an eine Geschichte denken müssen, die ich vor kurzem in einer Dokumentation gesehen habe. Eine wahre Begebenheit. Und da habe ich, in die möchte ich euch mal mit hineinnehmen. Vielleicht, dass ihr euch da mal hineinfühlen könnt. Am 13. Oktober 1977 waren viele Menschen unterwegs im Flugzeug von Mallorca zurück nach Frankfurt. Könnt ihr euch hineinversetzen, ein tolles Flugzeug, super Urlaub gehabt, yeah! Und jetzt geht's zurück nach Hause. Aber irgendwann packen vier Leute ihre Beauty-Cases auf und da waren keine Schminkstifte drin, sondern vier Handgranaten und zwei Pistolen und 500 Gramm TNT. Das war der Moment, wo sich die Situation aller Insassen in diesem Flugzeug radikal verändert hat. Kannst du dich da hineinversetzen? Ich habe letztes Mal erzählt, Flugzeug war nicht so mein Thema damals so, als ich mit meiner Frau unterwegs war, habe ich auch mal ein bisschen Angst. Aber das ist für mich eine Situation, wo ich denke, könnt ihr euch da hineinversetzen? 82 Passagiere und ein Irrflug beginnt. Vier Terroristen. Der Irrflug geht über Dubai. Zwei Tage steht dieses Flugzeug dort in der prallen Sonne. Keine Klimaanlage, die funktioniert. Du darfst nicht aufstehen, zur Toilette gehen. Du kannst in deinen Sitz pinkeln, wenn du Bock hast. Das fängt an zu stinken in dem Flugzeug. Die Leute halten dir eine Knarre an den Kopf. Und dann fliegt ihr weiter in den Südjemen. Da ist aber keine Landung möglich, aber da der Sprit aufgeht, also im Tank leer ist, muss der Pilot neben der Startbahn im Wüstensand landen. Also es ist eine ziemlich unentspannte Landung. Und dann ist der Pilot für eine kurze Zeit weg, kommt wieder ins Flugzeug. Da er dummerweise zu lange weg war, setzt der Terrorist die Knarre an den Kopf und erschießt vor euren Augen den Piloten. Das ist so ungefähr die Szene. Ja? Und dann ist es mittlerweile der 18. Oktober geworden, 1977. Du hast 5 Tage in diesem Flugzeug verbracht. Du bist nicht mehr irgendwie im europäischen Luftraum, sondern du bist in Somalia, in Mogadischu. Du hast die Hoffnung aufgegeben, die Terroristen werden immer nervöser, gießen Benzin aus. Und dann um 0:05 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, stürmt ein Kommando von der GSG 9 dieses Flugzeug. Ein kurzer Schusswechsel, alle Terroristen werden überwältigt, 3 sind tot, einer wird überwältigt und du darfst weiterleben. Ich habe mir diese Dokumentation angeguckt, ich habe mir sie schon mehrfach angeguckt, weil ich sie so bewegend finde. Die Befreiungsaktion der Landshut, Lufthansa-Maschine Landshut von der GSG 9, die erste Aktion der deutschen Spezialeinheit GSG 9. Und da wird eine Flugbegleiterin später zitiert. Die Flugbegleiterin Gabriele von Lützau. Was sie gesagt hat, das hat mich tief bewegt. Sie hat gesagt, die GSG 9, natürlich sind das Helden. Wie kann man das hinterfragen? Die haben immerhin ein ganzes Flugzeug gerettet. alle Menschen, die auf diesem Flug waren, wären sonst tot. Und wenn diese Männer nicht ihr Leben riskiert hätten für unser Leben, wären wir alle nicht mehr da. Meine Kinder wären nicht geboren, viele andere Kinder wären nicht geboren. Das ist doch wunderbar, oder? Und der Sprecher sagt am Ende dann, so viel ist sicher. Wer von ihnen gerettet wurde, wird es ihnen niemals vergessen. Ich kann mir vorstellen, dass für die Passagiere der Landshut der 18. Oktober jedes Jahr ein Feiertag ist. Ich darf noch mal weiterleben. Ich bin gerettet worden. Ihr Lieben, mir ist das bis jetzt zum Glück erspart geblieben, dass mir jemand eine Pistole an den Kopf gehalten hat. Aber ich habe mir vorgestellt, wie so ein Szenario ist, aus dem man gerettet wird. Keine Hoffnung mehr zu haben. Tagelang entführt zu sein. Und dann am Ende doch befreit zu werden. Und ich stelle mir dieses Gefühl so ähnlich vor wie bei Zacharias, der dann hier sagt, Gott hat uns befreit. Nicht von einer 5 Tage Geiselnahme, sondern von einer Jahrhunderte, jahrtausendlange Sklaverei. Die Macht der Sünde hat uns niedergedrückt. Wir konnten gar nicht zu Gott kommen. Und Gott ist eingegriffen in unsere Wirklichkeit. Und er hat uns herausgerissen und befreit. Könnt ihr euch da hineinversetzen? Ich habe das letzte Woche schon erzählt und die Woche davor auch. Diese Männer und Frauen, die waren tief verwurzelt in der Tradition des Judentums. Sie haben immer wieder gehofft, dass der Messias kommen wird. Und jetzt sieht Zacharias auf einmal in diesem Kind die ganze Heilsgeschichte vor sich. Gott, jetzt geht's los. Jetzt greift er ein. Er sagt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Wörtlich heißt es dort, Gott hat ganz genau hingeschaut. Er hat das am Anfang auch schon gesehen. Die Leute haben das in Deutschland auch schon gesehen, dass das Flugzeug entführt wurde. Das haben die im Flugzeug nie mitgekriegt. Ein Kommando ist hinterhergeflogen. Die waren die ganze Zeit dabei, etwas vorzubereiten. Haben das vorher 1000 Mal durchgespielt. Die kannten jeden Flugzeugtypen. Das war egal, ob das ein großes oder ein kleines Flugzeug war. Wir können alles, haben die GSG 9 Leute gewusst. Gott hat alles vorher vorbereitet. Er hat das gesehen. Und er war bereit, uns zu erlösen, sagt er hier. Uns loszukaufen, das Lösegeld zu bezahlen. Darum wird Gott gelobt. Es ist ein Loblied auf einen Gott, der uns losreißt aus der Macht der Sünde. Und dann zitiert er 2 Personen aus dem Alten Testament. Zentrale Personen. Abraham und David. David ist einer der wichtigsten Könige in der Geschichte Israels. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht meines Knechtes David hat er uns gesandt. Seines Knechtes Davids hat er uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat. Wörtlich heißt es dort, er hat ein Horn des Heils aufgerichtet aus dem Geschlecht Davids. Ein Horn des Heils, ja, also so ein Horn, wie bei Tieren. Das ist ein bildlicher Begriff im Hebräischen für Kraft und für Macht. Wenn du mal mit einem roten Tuch einem ausgewachsenen Stier gegenüber gestanden hast, dann wirst du dieses Bild vielleicht sehr gut verstehen. Wenn da so ein Viech auf dich zugerannt kommt und seine Hörner dir entgegenhält. Ich bin auf dem Land groß geworden, mein Onkel hatte einen großen Stier, der war auf einem Auge blind. Und wir haben so eine Angst vor diesem Viech gehabt. Wir haben sonst mit Kühen, da konnten wir rübergehen und konnten auch in der Weide spielen und sowas. Mein Onkel hat gesagt, wenn der kommt, das darf ich nur alleine machen. Und ich habe einmal meinen Onkel gesehen, der jetzt keine Sportskanone war, aber wie der vor dem Viech weggerannt ist, weil diese Hörner, die waren ganz schön gefährlich. Bei so einem Bullen. Und dieser David, dem es schon verheißen war, dass aus seinem Geschlecht, 2. Samuel 7 heißt es, aber dein Haus, sagt Gott zu ihm, und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir. Und dein Thron soll ewiglich bestehen. David hatte die Verheißung gehabt, aus meinem Geschlecht wird einer hervorkommen und der wird stark sein, der wird mächtig sein. Der wird unser Volk befreien. Abraham, der noch weiter vor David lebte, hatte die Verheißung von Gott auch schon bekommen. Er ist der Stammvater Israels. Der ganze Anfang quasi von Israel. Und als er seinen Sohn Isaak geopfert hätte, er hat es ja nicht wirklich getan, auf dem Berg Moria, da sagt Gott zu ihm, Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meine Stimme gehorcht hast. Alle Völker auf Erden sollen gesegnet werden durch Abraham. Und darauf bezieht sich Zacharias, darauf bezieht er sich, auf diese beiden großen Figuren, und sagt, das hat Gott schon alles vorbereitet in der Geschichte. Gott hat seinen Plan schon längst durchgezogen. Wir haben es nur noch nicht gesehen. Das Ziel dieser Befreiungsaktion war ganz eindeutig, dass wir errettet sein sollen aus der Hand der Feinde, frei sein zu dürfen. Das Wort heißt wortwörtlich ziehen mit Kraft und mit Gewalt. Wo jemand mit Kraft und Gewalt jemanden rausreißt, das ist also ein richtig brutales Wort. Nicht so nach dem Gott sitzt auf dem Thron, ich erlöse euch, kostet mich aber nichts. Sondern Gott muss seine ganze Kraft, seine ganze Gewalt in Bewegung setzen, um uns zu befreien. Das ist keine militärische Macht, das ist keine körperliche Macht, sondern es ist die Macht der Liebe. Gott zerreißt sich hier in diesem Moment. Der ewige Gott, der in Ewigkeit eine liebevolle Beziehung zu sich selbst hatte, zu Vater, Sohn, Heiliger Geist, der zerreißt sich. Der König wird Sklave. Das ist die Kraft der Liebe. Da, wo der Mächtigste im Universum machtlos wird, wo der Stärkste im Universum schwach wird und wo die Liebe in Person auf einmal gehasst wird. Und das ist übrigens auch unser Auftrag als Christen in dieser Welt, dass wir da, wo wir gehasst werden, mit Liebe reagieren. Dass da, wo wir verfolgt werden, unsere Feinde segnen. Diese Macht der Liebe ist die stärkste Macht im Universum. Und das hat Christus uns vor die Augen gemalt. Und gegen diesen Angriff der Liebe war der Feind nicht gewappnet. Hatte er keine Chance. Er hat am Kreuz gedacht, ich habe gesiegt. Und am Ostersonntag hat er gewusst, ich habe verloren. Wir sollen ihm dienen, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Das ist das Ziel der Rettungsaktion Gottes. Wir sollen keine Angst mehr vor Gott haben, vor dem fürchterlichen Gott, der da oben im Himmel irgendwie uns bestraft und fertig macht. Sondern wir sollen ohne Furcht, ohne Angst vor Gott leben dürfen. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute in der Gegenwart Gottes ohne Furcht. Das hat er möglich gemacht. Alle Tage unseres Lebens in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das bedeutet, wir sind in der Lage, durch den Geist Gottes, der in uns lebt, Gott wird etwas schaffen, dass wir in der Lage sind, heilig zu leben. Es geht also nicht darum, dass du dich irgendwie besonders anstrengen musst, sondern Zacharias macht dir etwas deutlich. Das Ziel ist, in Heiligkeit zu leben, durch die Kraft Gottes. Gerechtigkeit ist ein Begriff aus der Jurisprudenz, wo es darum geht, wieder Gleichgewicht herzustellen. Und das hat Gott getan in Christus. Da, wo du ein Minus hast, setzt er sein Plus dagegen und schafft Gerechtigkeit. Das ist das Ziel dieser Befreiungsaktion, dass wir vor seinen Augen, also vor den Augen Gottes, in seiner Gegenwart leben können. Die Liebe, die den Hass besiegt. Und da, wo Segen über den Fluch gesagt wird, wenn du verflucht wirst und du deine Feinde segnen kannst, weil du das verstanden hast für dich. Und dann schaut Zacharias sein Kind an. Gewissermaßen das Vorauskommando, wenn du mein Kind wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung unserer Sünden. Also wo du hingehst, Johannes, da hast du einen Auftrag. Du sollst Erkenntnis der Rettung bringen. Mein Volk soll erkennen, wie es wirklich gerettet werden kann. Wo Hoffnung ist, nicht durch deine eigenen Taten, sondern Rettung durch Vergebung der Sünden. In anderen Religionen ist es so, du musst dich anstrengen. Du musst Gesetze einhalten. Du musst einen Ehrenkodex einhalten, moralische Gesetze. In allen Religionen. Tu das und du bist gerecht vor welchem Gott auch immer. Und Johannes sagt, nein. Vergebung der Sünden. Etwas loswerden. Es ist geschenkt. Das ist Gnade, was hier auch durchleuchtet. Rettung geschieht durch die Vergebung der Sünden. Da, wo Johannes auftritt, da kann Jesus folgen. Johannes wird einige Zeit später auf Jesus zeigen und sagen, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und ihr Lieben, das war ein Skandal in der damaligen Zeit. Zu sagen, das Lamm Gottes bedeutet, Gott musste ein Opferlamm bringen. Und ein Opferlamm hat damals nur ein Sünder mitgenommen. Wenn du in den Tempel in Jerusalem gegangen bist und hast ein Lamm dabei, dann wusste jeder, du hast gesündigt, du musst für deine Sünden ein Opfer bringen. Und Johannes zeigt auf Jesus und sagt, das ist das Lamm Gottes. Er sagt damit, Gott, du hast ein Problem mit Sünde. Gott hat ein Problem mit Sünde. Ja. Und er hat das gelöst. Er hat es gelöst, indem er seinen Sohn zu eben diesem Lamm gemacht hat. Was für ein Ausdruck. Auf wen zeigt dein Leben? Zeigt dein Leben auf dich, was für ein toller Christ du bist, wie toll du alles hinkriegst, wie anständig du immer bist und alle denken, boah, der ist so fromm. Ich kenne das aus christlichen Kreisen, dass man manchmal denkt, gerade auch bei jungen Menschen, dass sie manchmal denken, ja, die Alten, die Frommen, die sind alle so super, da komme ich nie hin. Habe ich früher auch manchmal gedacht. Bin in einer christlichen Familie groß geworden und in einer Gemeinde und da gab es ganz viele, diese Älteren, die dann auch ganz salbungsvoll beten konnten, vor denen habe ich so viel Respekt gehabt, gedacht, da komme ich nie hin. Das waren coole Leute, gar keine Frage. Aber die Frage ist immer wieder, auf wen zeigen wir? Auf wen zeigt mein Leben? Auf mich, auf meine guten Taten oder auf den, der am Kreuz gestorben ist? Wer folgt deinem Leben? Und der Grund für die Vergebung, den nennt Zacharias hier auch noch. In der Elberfelder heißt es so schön, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, wörtlich durch die Eingeweide der Barmherzigkeit. Ein ganz komisches Bild, oder? Die Eingeweide der Barmherzigkeit. Dieser Begriff, der kommt ähnlich auch bei Jesus schon mal vor, als er die Menschen gesehen hat und da heißt es, und es jammerte ihn. Und das Wort, was ist dort benutzt wird, gewissermaßen, die Eingeweide kommen nach außen, weil es mich so mitnimmt. Und das Wort steckt hier auch drin. Gott ist so voller Mitgefühl für diese Welt. Wusstest du, dass Gott mit dir fühlt, dass er dich liebt über alles? Nicht so wie in diesem neuen Film im Kino, das brandneue Testament, den ich nicht gesehen habe, aber gelesen habe, dass, und in einer Vorschau, da ging es darum, dass dort ein Gottesbild rübergebracht wird von einem Gott, der im Himmel sitzt und so mal wahlweise Krieg und auch mal Hungersnot und Naturkatastrophen auf die Menschen hinunterwirft, so gerade wie er Bock hat. So wie so ein komischer, despotischer Gott. Und genau das Gegenteil zeichnet uns Zacharias so vor die Augen. So offen liegt das Herz Gottes an wenigen Stellen im Neuen Testament. Gott hat so ein Mitgefühl, ein inniges Mitgefühl der Barmherzigkeit. Und er sieht, dass die Menschen in dieser Macht der Sünde gefangen sind. Und er möchte sie daraus befreien. Und er hat es auf lange Hand geplant. Was für ein Gott. Es soll ein Aufgang aus der Höhe das Volk besuchen, sagt Zacharias. Damit ist ein Aufgehen von Gestirnen gemeint. Also da geht ein Licht auf. Aus der Höhe. Also nicht aus der Welt heraus, sondern von Gott her kommt ein Licht, das wird immer deutlicher, immer heller. Jesus wird dieses Licht der Welt sein. Um denen, die in Dunkelheit und im Todesschatten sitzen, um ihnen den Weg des Friedens zu zeigen. Darauf kommt es an. Johannes der Täufer hat, als er sein Kind in der Hand hatte, fängt er ein Loblied der Befreiungsaktion Gottes an zu singen. Wir sind wirklich frei. Jetzt kann ich es sehen. Und das hat nicht nur eine Geiselnahme von 5 Tagen bedeutet, sondern eine Gefangenschaft, die für die Menschheit sonst Ewigkeit bedeutet hätte. Also ewige Gefangenschaft in der Macht der Finsternis. Und er sieht hier etwas, dass hier die größte Befreiungsaktion, die jemals auf dieser Welt stattgefunden hat, begonnen hat. Mit der Geburt seines Kindes, der Jesus vorangehen wird. Und ich frage uns, können wir dieses Loblied von Herzen singen? Gott rettet. Jahwe rettet. Das ist die hebräische Bedeutung vom Namen Jesus. Gott rettet. Auch dich. Auch mich. Wie hören wir das heute? Ist das so eine Botschaft, die man schon tausendmal gehört hat? Ja, okay, berührt mich aber nicht mehr wirklich. Und ich wünsche mir, dass ich das euch heute so vor Augen malen konnte, dass wir uns so wie die Opfer von der Landshut nach der Befreiungsaktion in den Armen liegen können, dass wir uns freuen können, Gott hat uns befreit. Und das ist nicht etwas Selbstverständliches, sondern das bedeutet für uns Leben, das bedeutet für uns Hoffnung, das bedeutet für uns Zukunft, das bedeutet für uns Gemeinschaft mit Gott, miteinander, dass wir diese Freude der Freiheit mit in diese Weihnachtszeit hineinnehmen können. Ich möchte noch einmal das Zitat der Stewardess vortragen. Sie hat damals gesagt, die GSG 9 natürlich sind das Helden. Wie kann man das hinterfragen? Sie haben immerhin ein ganzes Flugzeug gerettet. Alle Menschen, die auf dem Flugzeug waren, wären sonst tot. Und wenn diese Männer nicht ihr Leben riskiert hätten für unser Leben, wären wir alle nicht mehr da. Meine Kinder wären nicht geboren, viele andere Kinder wären nicht geboren. Das ist doch wundervoll, oder? Ich möchte dieses Zitat umformulieren, umwandeln, meine eigenen Worte daraus machen. Der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, natürlich sind das Helden. Wie kann man das hinterfragen? Die haben eine ganze Welt gerettet. Alle Menschen, die auf der Erde waren, wären sonst tot. Und wenn dieser Gott nicht sein Leben gegeben hätte, wären wir alle nicht mehr hier. Ich habe, wie gesagt, persönlich so ein Geiseldrama nie mitmachen müssen. Aber ich glaube, dass der 18. Oktober für diese Menschen ein Tag der Freiheit war, den sie jedes Jahr wieder gefeiert haben, immer wieder sich gefreut haben. Und ich wünsche uns und ich wünsche mir, dass wir zappeln und ausflippen und uns freuen und Gott loben und uns derartig freuen über das, was in den nächsten Tagen wir wieder feiern. Dass wir andere Menschen in diese Hoffnung mit hineinnehmen, dass wir Leben verändern, das wünsche ich mir, dass wir uns in den Armen liegen können und den Held von Bethlehem und Golgatha feiern können. Und dass wir dann auch neu Gott loben und preisen können, immer wieder neu. Amen. Amen.